Wir haben letztes Mal die Geschichte von Elisa angefangen. Und Elisa hat seine Geschichte, die er wirklich sichtbar wird, mit dem angefangen, dass er in aller Konsequenz und Treue Elia hinten nachgefolgt ist. Und nachher, weil er dran geblieben ist, bis zum Schluss von Elia die Frage bekommen hat, was willst du? Und dann hat er die Frage beantworten können, ich will eine doppelte Portion von dir, von deinem Geist. Er hat gewusst, was entscheidend ist. Er hat nicht nach irgendetwas Menschlichem gesucht, sondern hat zweimal so viel Geist Gottes, weil er wieder Elia hatte. Und Elia hat definitiv Geist Gottes gehabt. Und ich habe das letzte Mal so gesagt, und es gefällt mir von dem her, gerade heute ist auch ein Anfang von einem Generationenwechsel, wenn wir ein Kind segnen. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, mein Ziel ist, dass meine Kinder doppelt sagen haben von mir. Und wenn wir jetzt für ein Kind beten, fangen wir genau mit dem an, dass wir einen Weg vorbereiten, dass ein Kind wirklich den doppelt sagen kann bekommen. Und Elisa hat das Segen bekommen und hat nachher in diesem Segen gerade angefangen zu laufen. Das heisst, er hat sofort reagiert, er hat nicht irgendwo lang gewartet, bis er irgendwie sich überlegt hat, sondern er hat gesehen, wie es der Elia macht, hat es abgeholt und ist weitergegangen. Und hat dann in der Kürze zwei Ereignisse noch auf dem Heimweg in dem Sinne erlebt, wo er wirklich so der Geist Gottes wirklich sichtbar geworden ist, in Form von Wiederherstellung von der Quelle und in Form von der Konsequenz für das Lästern vom Mann Gottes. Und so ist er dann heimgekommen. Und ist nach Samaria gekommen. Und Samaria war ja die Hauptstadt des Reich Israel gewesen, nach der Trennung zwischen Israel und Juda. Und dort haben auch Könige gewohnt. Und dort geht jetzt die Geschichte weiter mit dem Nachfolger vom König Ahab. Und über Ahab und Isabel habe ich mal geredet. Wenn jemand mehr wissen möchte, dann kann man gerne mal unsere Ressourcen schauen, was zu diesem Thema zu sagen gibt. Da gibt es einiges zu sagen. Es war relativ eine grob schlechte Phase für das Volk Israel unter Ahab und Isabel. Und jetzt kommt die Geschichte, eine erste Geschichte von Joram, von ihrem Sohn. Und ich werde die Geschichte anschauen mit euch. Und ein paar spezielle Aspekte daraus beleuchten. Von dem her, wo mir aufgefallen sind, die ich ganz interessant finde. Wo ich auch denke, wo grundlegend gelten. Es spielt gar keine Rolle, ob wir damals von einem König geredet haben oder ob wir heute von uns reden, wenn wir unterwegs sind. Und ich würde vielleicht in diesem Zusammenhang noch etwas erwähnen, wie ich das Verständnis habe zum Alten Testament im Vergleich zu unserem heutigen Leben. 2. Könige 3. Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel zu Samaria im 18. Jahr Josaphats des Königs von Juda und regierte 12 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, denn er entfernte das Steinmal Baals, das sein Vater hatte machen lassen. Aber er blieb hangen an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte und ließ nicht davon ab. Mescha aber, der König der Moabiter, besaß viele Schafe und hatte dem König von Israel Wolle zu entrichten von 100.000 Lämmern und 100.000 Widdern. Als aber Ahab tot war, fiel der König von der Moabiter ab vom König von Israel. Und alsbald zog der König Joram aus von Samaria und bot ganz Israel auf und sandte hin zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der König der Moabiter ist von mir abgefallen, komm mit mir, um gegen die Moabiter zu kämpfen. Er sprach, ich will kommen, ich bin wie du und mein Volk ist wie dein Volk und meine Rosse wie deine Rosse. Und Joram sprach, welchen Weg wollen wir aufziehen? Josaphat sprach, den Weg durch die Wüste Edom. So zogen hin der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom. Und als sie 7 Tage Reise weggezogen waren, hatte das Heer und das Vieh, das bei ihnen war, kein Wasser. Da sprach der König von Israel, o weh, der Herr hat diese 3 Könige herabgerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. Josaphat aber sprach, ist kein Prophet des Herrn hier, damit wir den Herrn durch ihn befragen? Da antwortete einer unter den Männern des Königs von Israel und sprach, hier ist Elisa, der Sohn Schafats, der Elia Wasser auf die Hände goss. Josaphat sprach, des Herrn Wort ist bei ihm. So zogen sie hin, ab, der König von Israel und Josaphat und der König von Edom. Und Elisa aber sprach zum König von Israel, was habe ich mit dir zu schaffen? Geh zu den Propheten deines Vaters und Propheten deiner Mutter. Der König von Israel sprach zu ihm, nicht doch! Denn der Herr hat diese 3 Könige hergerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. Elisa sprach, so wahr der Herr Zebaut lebt vor dem Herrn, ich stehe, wenn ich nicht Josaphat, den König von Juda, ehrte, ich wollte dich nicht ansehen noch achten. So bringt mir nur einen Spielmann. Und als der Spielmann auf der Seite spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa und der Herr sprach, so spricht der Herr, macht hier und da Gruben in dieses Tal. Denn so wird, spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr und euer Heer und euer Vieh trinken könnt. Und das ist noch ein geringes vor dem Herrn, er wird auch die Moabiter in eure Hände geben, so dass ihr Wüste machen werdet, alle festen Städte und alle auserwählten Städte und fällen alle guten Bäume und verstopfen alle Wasserbrunnen und alle guten Äcker mit Steinen verderben. Aber am nächsten Morgen zur Zeit, da man Speisopfer opfert, siehe, da kam Wasser vom Edom her und füllte das Land mit Wasser. Als aber alle Moabiter hörten, dass die Könige heraufgezogen, um gegen sie zu kämpfen, riefen sie alle auf, die zur Rüstung alt genug waren und darüber waren, und stellten sich an der Grenze auf. Und als sie sich früh am Morgen aufmachten und die Sonne aufging über dem Gewässer, schien der Moabiten das Gewässer in der Ferne rot zu sein wie Blut. Und sie sprachen, das ist Blut, die Könige haben sich mit dem Schwert umgebracht und einer wird dem anderen erschlagen haben. Ha, Moab, mach dich auf zur Beute. Als sie aber zum Lager Israels kamen, machte sich Israel auf und schlug die Moabiter und sie flohen vor ihnen. Aber Israel jagte ihnen nach und schlug Moab. Die Städte zerstörten sie und jeder warf einen Stein auf alle guten Äcker und sie machten sie voll davon und verstopften alle Wasserbrunnen und fällten alle guten Bäume, bis nur Kiteres übrig blieb. Aber die Schleuderer umringten die Stadt und schossen auf sie. Als aber der König Moabiter sah, dass ihm der Kampf zu stark war, nahm er 700 Mann mit sich, die das Schwert führten, um beim König von Edom durchzubrechen, aber sie konnten es nicht. Dann nahm er seinen erstgeborenen Sohn, den er anstatt König werden sollte, und opferte ihn als Brandopfer auf der Mauer. Da kam ein großer Zorn über Israel, sodass sie von ihm abzogen und in ihr Land zurückkehrten. Das ist die Geschichte, wo in meinen Augen ein paar interessante Aspekte drin hat, wo ich denke, wo grundlegend Sachen widerspiegeln, wo ich denke, was heute auch genau gleich läuft in unserem Leben. Der Joram ist der Nachfolger, automatisch als Sohn von Ahab und Rahab und Isabel waren absolut katastrophale Könige für Israel. Das hat nur geschadet und Elia ist ihre Prophet, die immer gegen sie geredet hat. Und dann irgendwann kommt es wieder so weit natürlich, weil so das Ghetto gemacht hat, Rahab, hat der König vom Ab von der Vergissen, sie bringen dir meine Wolle nicht mehr. Auch wenn ihr eigentlich das müsst. Und dann hat die Joram gemerkt, ich habe ein Problem, ich brauche die Wolle. Jetzt muss ich doch dem mal sagen, was Sache ist. Schliesslich ist mein Vater schon untertan, also sollen wir untertan bleiben, oder? Und er bietet ganz Israel auf und fragt nachher der Josaphat. Und der Josaphat ist ganz ein guter König in Juda. Wirklich ein guter König. Das Interessante ist, der Josaphat hat schon am Ahab geholfen im Krieg. Der Ahab hat auch mal ein Problem gehabt. Der hat Josaphat gefragt, ob er ihm helfen kann. Josaphat hat gesagt, ja, ich komme. Und sagt genau das Gleiche. Wir sind vom gleichen Volk. Also gehen wir zusammen. Und ich finde die Haltung von Josaphat finde ich spektakulär interessant. Weil der Josaphat ist, das sehen wir ja, ganz klar ein gottesfürchtiger Mann, der gemacht hat, was der Herr wollte. Und gleich sagt er, hey, das ist mein Bruder. Ich gehe mit meinem Bruder in den Kampf und gehe für ihn kämpfen, weil er da wirklich irgendwo etwas braucht. Und er geht mit ihm, und er geht nicht nur mit ihm, sondern der Joram, der hat scheinbar schon ein bisschen etwas gemerkt, oder? Fragt gerade ihn, wo gehen wir durch? Das heisst, er holt nicht nur ihn, sondern er stellt ihn gerade vorher und macht ihn gerade zu dem, der vorausgeht. Und der Josaphat sagt dann, wo sie hergehen sollen. Und sie gehen nachher und gehen durch die Türen, wo der Josaphat sagt, und kommen ein Stück weit in eine Sackgasse-Situation. Und das ist etwas, was wir doch kennen. Wir sind unterwegs und kommen irgendwo mal in eine Situation, wo eine Sackgasse ist. Und die Reaktionen von diesen zwei Männern zeigen wieder ganz klar, wie sie zum Herr stehen. Der Joram sagt, der Herr will uns verderben. Klar, der Joram hat nur eine Geschichte vom Verderben mit dem Herr. Weil sein Vater hat garantiert nicht gut geredet über einen Elia und über die Propheten vom Herr. Weil die konsequent ihm gesagt hat, du bist falsch unterwegs und du machst es seicht, du sollst nicht so leben. Und wegen dem kommt das Gericht und das Gericht und das Gericht über dich. Oder? Und es war so, als der letzte Mal, der Josaphat, letztes Mal mit dem Volk Israel, also mit Mahab gezogen ist, der Ahab in diesem Krieg nicht umgekommen. Josaphat ist mitgegangen, Josaphat ist nichts passiert. Ob schon sich Rahab versteckt hat, oder Josaphat als König auftreten war im Ganzen innen. Und es schoss ein Mann von Ferne. Und hat ihm ja Ahab irgendeinen genau zwischen die Kette geschossen. Und dem Josaphat ist nichts passiert. Und hier genau gleich wieder. Darum ist klar, der Joram hat ein Gottesbild vor Strafe. Er kann gar nicht anders. Der Punkt ist der, er ist zu 100% selber schuld. Der Josaphat hat ganz ein anderes Gottesbild. Er hat gewusst, mein Gott, der hilft mir. Wenn ich meinen Gott frage, durch Propheten, wird er mir sagen, was ich machen muss. Und so reagiert sie, der eine sagt, ja, der Herr ist gekommen, will uns einfach verderben. Und das ist wahnsinnig kurzsichtig, weil er hat den Mann Gottes gefragt, der Josaphat, der definitiv nicht vom Herr verdorben werden will. Ganz klar nicht. Und der Josaphat sagt, hey, habt ihr denn keinen Propheten in eurem Land, wo man fragen kann, was der Herr wirklich will? Und ich glaube, das ist genau das. Habe ich nicht jemanden in meinem Leben, der den Willen Gottes kennt und mir kann sagen, was ich machen soll in dieser Situation? Wo ist mein Leiter? Wo ist meine Person, die mir hilft, den Weg Gottes zu finden? Und der Josaphat war nicht ein Anfänger. Der war schon 18 Jahre König. Er hat schon Kriege geführt und hat gewonnen. Er hat spektakuläre Art und Weise von Kriegen geführt. Rein durch Anbetung hat er gewonnen. Rein durch Anbetung hat er einen Kampf gewonnen, weil der Herr in der Anbetung gekommen ist und der Find Bodenseben niedergemacht hat. Er hat gewusst, von was er redet. Und gleich sagt er, ist nicht ein Prophet vom Herr, der sagt, was der Herr will. Ich sage das aus dem Grund, weil ich überzeugt bin, dass wir nie zu alt sind, um Menschen zu fragen, die einem Herr seinen Weg kennen, was wir machen sollen. Oder? Und das macht der Josaphat. Und irgendeiner antwortet, ja, der Elisa ist da. Der Elisa ist ein Mann. Und der Josaphat sagt, ja, bei dem ist der Geist Gottes, zu dem gehen wir. Und dann gehen sie zusammen. Und ich finde es ganz interessant. Vers 12 heisst, so zogen zu ihm herab, der König von Israel, Josaphat und der König von Edom. Für mich ist ein kleines Detail aufgefallen. Dort heisst der König und der König unter Josaphat. Der Einzige, der beim Namen genannt wird. Die anderen zwei werden gar nicht beim Namen genannt in Zukunft. Und der Elisa sagt dort zum anderen, was willst du König von Israel? Der sagt ihm nicht den Namen. Und sagt, hast du nicht deine Superpropheten von deinen Eltern, die doch immer so gut gewusst haben, was Sache ist, wie Balspriester und so weiter. Gang zu denen! Ja, das sind unser weltlicher Ratgeber, wo wir gehen fragen, wo uns dann sagen, was wir machen sollen. Aber sie kennen den Willen Gottes nicht, darum liegen sie einfach falsch. Das ist es so. Oder? Und er merkt, nein, das geht nicht, das geht nicht. Ich brauche den Ratgeber vom Gott, vom allmächtigen Gott. Und sagt, nein, nicht doch, wir werden verdorben. Und er nimmt schon vorweg, was er das Gefühl hat, was der Herr machen will. Und das ist auch interessant. Wenn wir keine Beziehung zum Herr haben, auf eine gute Art und Weise, dann kommen wir zu denen, die in Not, wenn wir wirklich Krise haben, kommen wir zu denen und legen denen schon ins Maul, was wir das Gefühl haben, der Herr machen will. Nein! Wir gehen zu denen, die der Herr kennen und sie Willen kennen, für unser Leben zum Teil auch fragen, ja, was ist jetzt Sache? Und so geht der Josaphat. Herr Elisa, was ist Sache? Sag mir's, oder? Und Elisa sagt nachher ganz, ganz krass etwas. Los, König von Israel, wenn du nicht diesen Mann da hättest, den Josaphat, wo ich ganz genau weiss, dass ich ihn will, weil er wirklich Gottes Willen tut, ich würde nicht einmal dich anschauen. Und ich finde das krass. Das ist knallhart. In aller Konsequenz. Weißt du was? Jetzt kommst du in Not, hast du das Gefühl, weil ich weiss in deinem Herzen, dass du nicht willst, hast du das Gefühl, ich gebe dir jetzt eine Antwort. Wenn du nicht einen Mann Gottes neben dir hättest und das wirklich wette, ich würde nicht einmal mit dir reden. Und so sagt er, und nur, weil der Josaphat dabei ist, befragt er den Herr. Ausschließlich, weil ein Mann Gottes dabei ist, befragt er den Herr. Und das Befragen vom Herrn ist für mich etwas, was mir extrem aufgefallen ist und ich ganz, ganz spektakulär finde. So bringt mir nun einen Spielmann. Der Herr wohnt in der Anbetung von seinen Heiligen. Das heisst so in den Psalmen. Und das ist nicht das einzige Mal. Und darum ist das Thema Anbetung für den Herrn etwas Wichtiges. Und in der Anbetung passieren ganz viele interessante prophetische Sachen, wo der Herr rettet die Anbetung zu den Menschen. Und wenn ihr Bestätigung braucht, dass das so ist, dann leset die Psalmen. Wie manche Psalmstelle wird im Neuen Testament zitiert als prophetisches Wort, das in Erfüllung gegangen ist. Und was sind Psalmen? Psalmen sind alles Lieder zum Herrn. In der Anbetung, in der Musik zum Herrn, kommt der Herr zu den Menschen und redet zu ihnen. Und genau so passiert es hier. Das ist ja nicht das einzige Beispiel. Es gibt ganz ein bekanntes Beispiel. Und das ist auch der meiste Psalm, das war der David. Der David ist gerufen worden, um zu spielen, damit der böse Geist vom Saul weicht. Und wieder in der Anbetung dem Herr gegenüber kommt der Herr und nimmt Raum ein und vertreibt das, was nicht sein soll. Und genau so ist es. Und darum ist Anbetung nicht einfach ein bisschen Lieder singen. Anbetung hat eine wahnsinnige Kraft und eine wahnsinnige Dynamik. Und die müssen wir uns zu Nutzen machen. Und Elisa hat gewusst, darum sagt, bring mir einen Spielmann. Und heißt, und als der Spielmann auf der Seite spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa. Und in dieser Anbetung hat der Herr näher zum Elisa anfangen zu reden. Und hat ihm gesagt, los, das und das und das und das wird passieren. Und tut ihm darlegen, wie sie zu Wasser kommen. Und nicht nur das, sondern tut ihm auch darlegen, wie er sogar den Sieg wird herbeiführen gegenüber dem Moabiter. Und es ist auch spannend, das ist immer das Gleiche. Das ist etwas, was mir einfach auffällt. Wenn der Herr kommt und etwas sagt, dann hat es immer einen Teil, den wir tun müssen. Sie müssen Gruben machen im Tal. Und mir ist das wichtig, wenn wir vom Herr hören, was wir machen sollen, und der Herr kommt und sagt etwas, was wir machen sollen, dann hat es etwas damit zu tun, dass er will, dass wir eine Kleinigkeit tun, damit er dann seinen Grossteil dazu tun kann. Aber er will uns auch gehorsam sehen. Er will sehen, dass wir das machen, was er uns sagt. Und sie haben natürlich das auch gemacht. Sie haben auch tatsächlich Gräben gemacht. Und was haben sie noch machen? Nicht mehr. Sie haben Gräben gemacht, sie müssen warten auf das, was der Herr näher tut. Oder? Sie haben Tag Gräben gemacht, oder? Und ich denke, es ist noch spannend, oder? Du machst Gräben, du hast schon 7 Tage lang, bist lang sicher leer geworden über 7 Tage, du hast wirklich Durst und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so, dass am Abend Gräben gemacht werden und dann passiert nichts. Das ist einfach leer, oder? Und dann heisst aber am nächsten Morgen zur Zeit, da man Speis opfert, interessant, zu einem von dieser Opferzeiten vom Herrn kommt nachher aus dem Nichts Wasser von Edom. Und vielleicht noch etwas zu dem Thema Edom. Wer ist Edom? Edom sind Cousenkel von Israel und Juda. Die Edom sind Nachfolger von Esau. Und ich finde das spannend. Schlussendlich ist Juda mit Israel und seinen Cousins unterwegs. Mit den Nachkommen, die schlussendlich alle auf Jakob zurückgehen. Beziehungsweise auf Isaac, sorry. Sind alles Nachkommen Abrahams. Oder sogar wie Isaac schlussendlich, wo zusammen unterwegs sind. Klar, ich finde es noch spannend, dass die auch zusammen dort geschäftet haben. Weil Jakob und Esau haben ja nicht unbedingt immer nur ein gutes Verhältnis gehabt. Um das mal so fein auszudrücken. Oder? Und gleich in dem Innen sind sie dann zusammen unterwegs gewesen und haben zusammen gekämpft gegen die Finden von ihren Völkern. Und sie sind nachher gegangen und haben gesehen, dass der Herr den Graben mit Wasser füllt. Und ich finde es spannend, wie der Herr einmal mehr einfach die Fähigkeit hat, den Find zu täuschen. Das sehen wir immer wieder. Der Find denkt, okay, ja, jetzt also. Wenn die schon kommen, dann stehen wir die schon auch her. He? Wir lassen uns einfach nicht überrollen. Schliesslich haben wir uns entschieden, mal abtrünnig zu werden, also bleiben wir abtrünnig. Oder? Und stehen an Grenzen und dann geht die Sonne auf. Und ihr wisst, wie rot die Sonne kann sein, wenn es genug Feuchtigkeit in der Luft hat. Und das Wasser hat ausgesehen wie Blut. wirklich ausgesehen wie Blut. Und die Finden haben gedacht, ja, das ist Blut. Klar, die haben einen Puff gehangen, haben einen anderen Ring eingeschlagen, jetzt können wir einfach ernten. Ich wage zu behaupten, das ist etwas, was der Find häufig denkt, weil er den Herr nicht erkennt. Er denkt, ah, die haben zwar jetzt wollen, und jetzt, aber jetzt kommt es gar nicht gut. Im Gegenteil, die sind uneins unter sich und jetzt können wir das Durcheinander machen oder das Durcheinander einfach zusammenlesen. Das ist nicht so. Der Herr täuscht unser Finden. Dass wir, wenn es darauf ankommt, wenn wir hören, entsprechend können zurückschlagen können. Und es ist dann tatsächlich so, dass sie schlicht und ergreifend genau das machen, was der Herr gesagt hat. Sie verwüsten alle Ächer, lassen alle Bäume und machen alle Städte kaputt und vertreiben die Leute einfach komplett aus dem Land bis auf eine Stadt. Und der König ist noch in dieser Stadt. Die umringen sie und der König versucht dann zu flüchten. Und ich finde es spannend, dass er versucht zu flüchten, wo Edom ist. Er versucht nicht dort zu flüchten, wo Juda ist, wo gar nicht. Er versucht aber nicht zu flüchten, wo Israel ist, sondern dort, wo Edom ist. Die Völker der damaligen Zeit haben schon gewusst um den Gott Judas und Israels. Aber die Edomiter in diesem Sinn haben ja nicht dazugehört. Und man denkt, okay, ich würde am besten durchprobieren, dass ich den Schwächsten finde. Oder? Aber auch dort ist es nicht gegangen. Und dann macht er etwas so... brauchen sie aber perverse, so etwas Verdrehtes und opfert sie ältest Sohn auf der Mauer. Er bringt ein Menschenopfer. Und das, und ich habe mir das überlegt, warum zieht das Volk Israel und Juda, warum zieht die denn ab? Und mir ist auch etwas auf, es gibt Situationen, wo etwas so extrem falsch ist, dass du so verrückt wirst, dass du gelähmt bist, etwas zu machen. Es heisst dann, und ein grosser Zorn, oder? Du wirst so putzhässig, dass du nicht mehr feig bist, etwas zu machen. Das hat ihn einfach schlicht und ergreifend einfach die Sprache verschlagen. Weil das machst du jetzt einfach nicht. Oder? Das ist jetzt einfach so etwas von daneben. Und ich habe mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht über den letzten Teil, weil das ist so etwas von schräg, oder? In unseren Augen. Dass ich gedacht habe, da müssen wir schon noch etwas dazu Gedanken machen. Und es gibt einen Haufen, leider einen Haufen Bibelstellen im Alten Testament, wo das immer wieder vorkommt. Und, Leute, nicht natürlich das Volk Israel, nicht Juden, aber das Volk Israel hat sich das ab und zu auch zu eigen gemacht. Es hat Könige gegeben vom Volk Israel, die das mit ihren Söhnen auch gemacht haben. Sie haben die heidnischen Gebräuche von diesen Völkern drumherum, die völlig daneben sind, angenommen. Und der Herr hat etwas gesagt zu dem. Und zwar etwas ganz klares und deutlich. 5. Mose 18 steht folgende Aussage. Und ich werde das dann ein bisschen ausführen und ein bisschen ausdeutschen für unser heutiges Leben, weil das hat in unserem heutigen persönlichen Leben in meinen Augen auch einiges zu sagen. 5. Mose 18, 9 folgende heisst es. Wenn du in das Land kommst, das dir Herr dein Gott geben wird, du musst es bewusst übersetzen, wenn du dich für Jesus Christus entscheidest und eine neue Kreatur wirst, bekommst du ein neues Land. Ein neues Leben. Das musst du aber zuerst erobern, weil du hast immer noch dein altes Fleisch und die alte Mensch bei dir. Oder? So sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Das heisst, du musst verlernen, was du über manches Jahr, je nachdem, mit deinem Fleisch gelernt hast. Oder du musst schauen, dass das, was das Fleisch ausser dir sagt, und die Welt ausser, dass du es nicht lernst. Du sollst es nicht lernen, du sollst anders sein, oder? Dass nicht jemand unter dir gefunden wird, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, das ist das Gleiche. Durchs Feuer gehen heisst Kind opfern. Und das gibt es immer in die Formulierung im Alten Testament, oder? Dass du das nicht machst. Warum machen sie das? Die Leute haben alles das Gefühl gehabt, wenn ich so etwas vom Nächsten von mir gebe, dann kann ich den Gott, der nicht existiert, irgendwie überzeugen, dass er gleich nicht mehr gegen mich ist. Oder? Die Idee vom Opfern war ja nicht etwas, das nur das Volk Israel gekannt hat, nur hat jeder Gott auch schräg geopfert. Oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt. Und all diese Sachen hat der Herr ganz gesagt, macht das nicht. Oder Bannungen, oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei, Astrologie, vornimmt oder die Toten befragt. Er sagt ganz klar, vom Falschen, macht das alles nicht, oder? Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir her. Punkt. Der Herr sagt ganz klar, wenn du bei einer Eroberung von deinem Land solchen Völker begegnest, werde ich die komplett austreiben. Und jetzt wisst ihr, warum im Alten Testament das Volk Israel die Finden ausgerottet hat und nicht Freundschaft gemacht hat mit ihnen. Weil der Herr gesagt hat, mach es nicht, weil sie sind mir ein Gräuel. Es gibt ganz klare Gründe im Alten Testament, darum, dass der Herr sagt, macht das Volk komplett nieder. Und das ist nicht, das ist wichtig, das ist nicht falsch, das ist nicht ungerecht. Jeder aus den anderen Völkern hat sich dem Volk Israel zuwenden können, der wollte. Und ist nachher ein Teil vom Volk Israel geworden, mit ein bisschen speziellen Situationen. Aber die nicht wollen, die haben nicht wollen und die müssen gehen, weil sie dem Volk Israel nur schaden. Und wir sehen das in der Geschichte der Könige. Jeder König, der den Nachbarvölker entweder gelost hat oder Partner hat, der ist immer gestürzt. Immer. Es gibt nicht eine Situation im ganzen Alten Testament, wo ein König aufgrund von einer Partnerschaft mit einem schlechten Volk etwas Positives erbt. Das gibt es nicht. Weil die Völker einfach nicht so gelebt haben, wie der Herr gesagt hat. Und wie übertrage ich das jetzt in mein heutiges Leben?
Man kann das sehr gut übertragen.
Mir kommt ein Wort in den Sinn, ich nehme jetzt einfach das Wort Geiz.
Wenn ich in einem geizigen Umfeld aufgewachsen bin und das mir angeeignet, dass ich geizig sein will, das heisst, dass ich alles Geld für mich scheffle und zum Herkommen und will lernen, was ist mit einem Geiz? Das gibt sogar einen Geist, der so heisst, heisst Mammon. Jesus hat das wörtlich genannt, oder? Das heisst, dann, wenn ich lernen frei werden, dann muss ich mich ganz konsequent gegen den Mammon wenden. Und wenn ich das nur so mache, wie das Volk Israel in der schwachen Phase gemacht hat, dann tue ich ein bisschen Partner mit und sage, okay, in diesem Teilbereich, wenn es um meine Frau und meine Kinder geht, da bin ich nicht geizig. Wenn es aber um Kollegen und Freunde geht, oder Opfer bringen, oder Gaben geben, oder ein Zelt geben, da bin ich geizig. Dann tun wir Partnern mit dem Mammon. Das heisst, wir tun nur Teile von meinem Find austreiben. Und zwar einfach nur aus Teilbereichen. Und das hat das Volk Israel gemacht, das Land eingenommen hat. Das Problem war, sie hatten immer einen Buff jedes Mal. Und nur wenn du ganz konsequent die Find in Form von Mammon dort in allen Belangen austreibst aus deinem Leben und sagst, nein, ich partner nicht mit dir, wirst du in diesem Bereich Ordnung bekommen. Und solange du das nicht machst, wirst du im Bereich vom Geld einen Buff haben. Das Beispiel. Mit Stolz ist es genau das Gleiche. Mit Eifersucht auch, mit Neid auch. Und mit Minderwertigkeit auch. Und wenn wir die Sachen nur partiell loswerden aus unserem Leben, werden wir in diesen Bereichen keinen Durchbruch erleben. Nur wenn wir ganz konsequent alles, was der Herr dort nicht will, wegnehmen und durch das, was er wird bringen, ersetzen, dann werden wir in diesen Bereichen Durchbruch erleben. Und all die Sachen, die ich erwähnt habe, sind Bilder, Verfinden vom Volk Israel im Alten Testament. So ist das Alte Testament zu verstehen für unser Leben heute. Alle Finden vom Volk Israel im Alten Testament sind heute unser Finden in unserem persönlichen Leben, wo versuchen, über Perversion, über Lust, über Ehrgeiz, über Wut, über Zorn, über Neid, über Eifersucht oder was auch immer in unserem Leben Platz zu behalten oder Platz zu gewinnen. Und wenn wir diese Issues in unserem Leben nicht angehen, werden wir in unserem Leben immer einen Buff haben. Und darum ist es so, dass dort, wo ein König vom Volk Israel oder vom Volk Juda voran konsequent alles austreibt und alle Götzenopfer und alle Höhnen und alle Altäre niederreißt, dass dem Volk wirklich gut geht. Oder? Und es ist interessant, das heisst über Joram, er hat gemacht, dass der Herr missfällt. Er war schlecht, aber nicht so schlecht wie sein Vater und seine Mutter, die noch viel mehr gemacht haben.
Das heisst, er hat partiell aufgeräumt. Aber weit gelangt hat es nicht. Nach 12 Jahren ist der König eigentlich vom Weg vom Fenster gewesen, nicht so wahnsinnig lang gegangen, das Volk Israel, nicht Juda, gefangen worden und hat es nicht mehr gegeben. Oder? Weil sie nicht das gemacht haben, was im Volk Juda Könige immer wieder gemacht haben, teil mit mehr Konsequenzen, teil mit weniger Konsequenzen, dass sie gesagt haben, wir wollen uns zum Herrn wenden. Und das ist genau gleich in unserem Leben, wenn wir uns in aller Konsequenz für den Herrn entscheiden in gewissen Bereichen, werden wir in diesem Bereich Land einnehmen. Wir werden Raum bekommen, wir werden Platz bekommen in unserem Leben und nicht auf so einem kleinen Platz müssen leben, wo wir uns kaum drehen können. Das ist das, was der Herr will. Und er hat das ganze Alte Testament zur Lehre geschrieben, dass wir verstehen, was er will. Das heisst, alles ist zur Lehre geschrieben. Das heisst, wir sehen es im Neuen Testament. Damit wir lernen zu verstehen, genau gleich wie hier, wenn ich in eine Sackgasse hineinkomme, weil mir etwas geglaubt worden ist, das war ja im König von Israel so, ist mir etwas geglaubt worden, das waren alle Wollen, die ich eigentlich gehört habe, weil das abgemacht war, dann, erst einmal schaue ich, was sagt der Herr? Was soll ich machen, um das wieder zurückzubekommen? Optimalerweise bin ich so unterwegs wie der Josaphat, nicht so wie der Joram, dann redet auch der Herr zu mir, der andere redet mir nämlich gar nicht zu mir, weil mich gar nicht anhören wollte. Und nachher mache ich das, wo der Herr sagt, mein kleiner Teil, ich mache ein bisschen Gräben. Der Herr bringt das Wasser von irgendwo her. Er bringt die Verwirrung, ich finde, dass der Find überheblich kommt, durch das viel verwundbarer ist, und dann kann ich meinen Find besiegen. Und kann alles, was dem Find gehört hat, das Land der Moabiter durch diesen Bereich, ist natürlich absolut unbrauchbar gewesen nachher. Aber was kann ich machen? Wenn die weg sind, dann nehme ich mir das Land, warum es aufnehmen, ist es meins. Und dann habe ich Land gewonnen. Und habe meine Finden vor mir austrieben. Das heisst, es kann sein, dass wenn es darum geht, dass ich im Bereich Blindheit, im Thema Geiz, mal übertrieben gesagt, alles Geld, das ich habe, muss weggeben, damit ich mich komplett davon entferne. Und durch das erobere ich im Bereich der Finanzen gewisse Bereiche wirklich zurück oder darüber raus. Und dann kommt es dann wieder zurück. Es ist ja gutes Land, es sind gute Bäume. Und die kann man dann schon brauchen. Oder? Oder wenn ich ehrgeizig bin, heisst das, dass ich konsequent immer mich komplett zurückstellen muss und nie muss versuchen, nur einen Wettkampf zu gewinnen. Egal in welchem Bereich. Sei es beim Spielen, sei es beim Sport, sei es beim Redbar, sei es beim Arbeiten. Spielt keine Rolle. Ich nehme mich zurück. Damit der Ehrgeiz nicht mich beraubt, schlussendlich. Oder? Weil im Ehrgeiz kann ich ja Haufen Energie auf etwas verwenden, wo schlussendlich nicht für das denkt, was der Herr will. Also nehme ich mich zurück, dass der Herr das machen kann, was er will. Und nachher gibt es Situationen, wo ich der Ehrgeiz auf eine gute Art und Weise wieder anwenden kann. Aber es ist nicht das, was mich dominiert, sondern etwas, was ich mit mir arbeiten kann, wo der Herr mir Erfolg gibt. Und es ist interessant, das heisst, dem Demütigen gibt er Gnade, aber dem Hochmütigen widersteht er. So. Oder? Und genau so will der Herr, dass wir lernen, in unserem Leben, wenn uns etwas geglaubt wird, darauf zu reagieren, oder wenn es darum geht, unser Land einzunehmen, dass wir wissen, wie das geht. Oder? Und dann gibt es natürlich Situationen, wo man findet, wirklich so etwas Schräges macht, dass man einfach vorübergehend sagen, mit dem will ich mal einfach nichts zu tun haben. Da ziehe ich mich jetzt einfach mal wirklich zurück. Und irgendwann kommt die Phase, wo man dem Ganzen schon etwas entgegensetzen kann. Oder? So hat aber schlussendlich der Joram seine Wolle zurückbekommen, hat eigentlich ein Stück weit mehr Land für das Volk Israel und für das Volk Juda gewinnen können und hat erlebt, wenn einer dabei ist, der Herr fürchtet, dass der Herr mir ganz konkret Antwort gibt. Das sind so ein paar Gedanken, die ich habe zu dieser Geschichte hier aus 2. Könige 3. Und ich wünsche mir wirklich, ich merke, für mich ist es wichtig, dass ich das Alte Testament in der ganzen Situation richtig lerne, verstehe, dass es mir wirklich einen Haufen lehrt. Dass ich lerne, wie kann ich das Alte Testament in meinem Leben anwenden, um meine Finden, wo wir alle tagtäglich damit zu kämpfen haben, können zu widerstehen. Und das sind gute Beispiele, wie es geht. Amen.